Herzlich willkommen. Die Ostag präsentiert DVO Select, der Podcast. Stimmen aus der Welt der Osteologie.
Ja, liebe Zuhörer, mein Name ist Andreas Kurt. Ich bin der Vorsitzende des Sachverbandes Osteologie. Und mit diesem neuen Format versuchen wir ein bisschen auch die Fachgesellschaften, die im Dachverband vereinigt sind, darzustellen, deren Schwerpunkte ein bisschen herauszuarbeiten und am Ende auch herauszubekommen, wo sind denn auch die dringenden Probleme, weshalb zum Beispiel auch ein Dachverband notwendig ist, um hier auch dieses Thema weiterzubringen. Heute, und dafür bin ich sehr dankbar, haben wir als erstes Herrn Professor Böker. Er ist Ordinarius für Orthopädie und Unfallchirurgie an der LMU in München, der seit vielen Jahren als Delegierter der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie nicht nur im Dachverband tätig ist, sondern eben auch, und das ist auch wichtig, in der Leitlinienkommission. Und ich bin dankbar, dass er uns heute zur Verfügung steht für ein paar Fragen, um einfach auch mal zu klären, was interessiert denn ein Unfallchirurg tatsächlich an der Osteologie? Und damit möchte ich dich begrüßen, lieber Wolfgang. Wir kennen uns seit Jahren, insofern bleibe ich einfach mal auch bei dem Du. Wir kennen uns seit Jahren und du bist sicherlich einer der Hauptvertreter der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie aus den letzten Jahren, die sich im Dachverband Osteologie eingebracht haben. Jetzt erst einmal, wie siehst du denn die Osteologie? Was bedeutet das denn, Osteologie im Fach Orthopädie? Das lassen wir mal außen vor, da kommen wir mit anderen Fachgesellschaften noch dazu. Aber tatsächlich im deinem ureigensten Fach der Unfallchirurgie.
Ja, also Andreas, erstmal vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Einleitung. Ich sehe als Unfallchirurg natürlich dieses Substrat Knochen jeden Tag im OP, jeden Tag bei Verletzungen. Und was gerade dem Unfallchirurgen über die letzten Jahre immer deutlicher wird, dass der Knochen nicht ein, sag ich mal, lebloses Konstrukt ist im Körper, sondern dass der Knochen durchaus, sagen wir, seine eigene Qualität hat. Und da sind wir schon sehr schnell in dem Bereich Osteologie, weil nämlich auch der Knochen erkranken kann. Zum Beispiel eben, wenn wir gleich vielleicht noch drüber reden, Osteoporose. Und das ist wirklich mittlerweile täglich Brot des Unfallchirurgen. Ja, wir haben mit osteoporotischen Frakturen zu tun. Und das ist mittlerweile so prävalent bei uns, dass wir schon Implantate entwickelt haben, spezielle Implantate. Du kennst das, die winkelstabilen Platten zum Beispiel, die vor über 15 Jahren auf den Markt kamen, weil man den Need erkannte. Deshalb ist also, sage ich mal, von Seiten der Unfallchirurgie da auch der Bedarf entsprechend groß, nicht nur jetzt die operativen Techniken zu entwickeln, ja, sondern auch eigentlich die Grunderkrankung mit zu verstehen und entsprechend auch anzugehen. Und deshalb war mir es immer auch eine Herzensangelegenheit, als Unfallchirurg in diesen Dachverband mich einbringen zu können, weil ich glaube, dass es zu kurz gedacht wäre, wenn man jetzt, sag ich mal, nur die operative Versorgung von Frakturen macht, aber die eigentlich zugrunde gelegene Erkrankung gar nicht versteht oder adressiert. Osteoporose ist sicherlich eine häufige Diagnose, aber es gibt natürlich auch andere Diagnosen, die ja vom Dachverband genauso adressiert werden. Sekundäre Osteoporose natürlich, aber auch die Knochenerkrankungen wie Osteopetrose oder auch Glasknochenkrankheit. All diese Dinge sind ja Themen oder auch Tumorerkrankungen, mit denen wir als Unfallchirurgen ebenfalls zu tun haben. Und ich denke, wenn man ein guter und breit ausgebildeter Unfallchirurg sein will, dann muss man sich nicht nur mit den Operationstechniken auskennen, sondern auch mit dem eigentlichen Grundproblem, dem Knochen.
Das sehe ich ganz genauso, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Lass mich einmal zurückkommen. Ich weiß natürlich auch, dass du sehr viel auch Knochenforschung gemacht hast, also auch gerade Grundlagenforschung. Und hier spielt natürlich auch die Frakturheilung eine ganz große Rolle. Und das ist eines der großen Themen auch der letzten Jahrzehnte immer gewesen. Was ist Frakturheilung? Und hier kommen wir natürlich genau in den Knochen mit hinein. Und ich weiß, dass du sowohl in München wie auch in Gießen sehr viel dazu auch gemacht hast. Ich denke, das ist sicherlich auch eine Motivation, sich mit der Osteologie zu beschäftigen, weil es eben mehr als nur Krankheit ist, sondern eben unser tägliches Brot auch ist. Und wir wollen natürlich auch, dass Heilungsprozesse stattfinden. Und gerade ihr in Gießen habt ja durchaus einige Dinge hier auch entwickelt, die entsprechend ja, uns auch weitergebracht haben in unserem Fach.
Ja, absolut. Also es ist schon so, dass sich, sag ich mal, die Prinzipien der Frakturheilung fast, sag ich mal, die letzten knapp 100 Jahren fast schon gar nicht mehr verändert haben. Ja? Natürlich sind die Implantate besser geworden, sie wurden winkelstabil, sind verfeinert worden in der Technik. Aber letztendlich, ich weiß nicht, ob man in 100 Jahren das immer noch so betreiben wird, die Unfallchirurgie, wie man sie heute betreibt, indem man die Patienten bzw. die frakturierten Knochen mit Implantaten versorgt, die aus Metall sind. Oder ob man da schon ganz viel weiter ist, weil letztendlich ist es ja ein biologischer Prozess, das Heilen des frakturierten Knochens. Und wir helfen dem nur, indem wir ihn stellen mit den Implantaten und auch ruhig stellen. Aber möglicherweise, es gibt ja unterschiedliche Ansätze von, was ich den Knochenkleber bis zu stimulierenden Therapien der Frakturheilung, werden diese in Zukunft so viel an Verbesserungen erfahren, dass möglicherweise das auch möglicherweise irgendwie ein Standalone-Verfahren werden in Zukunft. Das weiß man nicht, da sind wir definitiv noch nicht. Aber du weißt ja auch, wir haben ja in den letzten Jahren durchaus viel dazugelernt, was die Biologie der Knochenheilung angeht. Einige Sachen werden heutzutage schon in der klinischen Routine eingesetzt, wie zum Beispiel die BMPs, die für die Frakturheilung bzw. für die Zeutarthrosentherapie verwendet werden. Aber auch Zelltherapien sind heute zwar nicht Standard, aber Gegenstand von großen EU Horizon 2020 Untersuchungen. Und da muss man sagen, diese Therapien zum Beispiel mit Stammzellen sind sehr, sehr vielversprechend. Ich glaube, da werden wir noch einiges hören in diese Richtung.
Ja, das glaube ich auch. Das Schöne ja nun sozusagen auch mit deiner Herkunft ein bisschen ist ja auf der einen Seite jetzt mal die Krankheit Osteoporose. Du hast das schon angesprochen. Auf der anderen Seite natürlich auch dein fundiertes Grundlagenwissen, gerade auch in der Frakturheilung. Eine ganz banale Frage, die mich viele Kollegen auch immer wieder fragen, heilt eine osteoporotische Fraktur anders?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ehrlich gesagt, ich glaube, die kann man nicht ehrlich beantworten. Wir hatten mal eine DFG-Forschergruppe genau zu dem Thema osteoporotische Frakturheilung. Wir taten uns schon damals sehr schwer zu sagen, ist denn wirklich die Grundlage, nämlich die verzögerte Frakturheilung bei Osteoporose, wirklich gegeben? Das fiel uns damals schwer und ich glaube, diese Antwort zu geben, ja, es ist so, fällt uns auch heute noch schwer. Ich glaube zwar schon, aber ultimativ bewiesen ist es nicht, auch vor allen Dingen nicht im Menschen. Es ist natürlich aber schon hochgradig anzunehmen, weil die Osteoporose natürlich mit erhöhtem Alter und damit eine Trägheit der Zellen einhergeht. Das Potenzial ist der Regeneration einfach im Alter erniedrigt. Das gilt fürs Immunsystem, das auch eine wichtige Rolle spielt bei der Frakturheilung, genauso wie für die Knochenzellen. Und deshalb ja, die Vermutung ist da. Den ultimativen Beweis ist meines Wissens nicht gegeben, dass das so ist. Aber ich gehe davon aus.
Also ich sehe das auch so und verfolge dieses Thema ja nun schon sehr lange. Wir haben auch ein bisschen daran gearbeitet, Genexpressionen, osteoporotischer Kallus, nicht osteoporotischer Kallus und so weiter. Es gibt keine abschließende Antwort darauf, aber ich sehe das zumindest nicht. Und damit kommen wir dann praktisch auch schon wieder so ein bisschen zurück zur Klinik, zu deiner Klinik, zu meiner Klinik, nämlich, dass wir natürlich jede Menge osteoporotische Frakturen auch sehen. Das muss man natürlich sagen. Und vielleicht einmal kurz aus deinem Blickwinkel, wie siehst du denn sozusagen das Thema Osteoporose jetzt mal aus einem universitären Blickwinkel in dem täglichen Alltag? Sozusagen, du beschäftigst dich sehr lange schon mit auch entsprechenden Strukturmodellen und so weiter. Wie ist denn sozusagen die Unfallchirurgie zum Thema Osteoporose eingestellt oder wie sieht man das dort?
Also ich glaube, es ist sehr, sehr heterogen. Natürlich ist erstmal Unfallchirurgie auch ein ganz großer Teil Versorgung und Erledigung von Problemen. Ja, das heißt, wir haben täglich akut Patienten, die mit einer Fraktur vorstellig werden, die operativ versorgt werden müssen. Das ist Daily Business. Das ist auch das, was primär eben in unserem DRG-System vergütet wird. Deshalb ist der Fokus des klinisch tätigen Operateurs in der Unfallchirurgie auch ganz klar auf dem operativen Versorgung. Und das ist auch okay. Das ist auch wichtig, dass da eine Expertise besteht von Seiten des Unfallchirurgen. Dann gibt es aber, sag ich mal, häufig eben die Situation, dass es dann da aufhört. Ja, das heißt, diese dieses Grundproblem eben nicht adressiert wird. Und ich wage mal zu behaupten, dass die Trefferquote sehr, sehr hoch ist in der Unfallchirurgie, was die Vermutung angeht einer Osteoporose. Nicht nur, wir kennen ja alle so die Risikofrakturen, ne, distale Radiusfraktur, proximaler Humerus, proximale Femur. Das sind natürlich schon Hinweise auf Osteoporose, aber wenn man wirklich im OP ist, wie häufig erleben wir das? Dass wir eine distale Radiusfraktur operieren und man kann den Kartrad im Grunde schon in den Knochen stecken, ohne dass man bohrt. Und man eigentlich weiß, dieser Patient hat eine Knochenerkrankung, in dem Fall Osteoporose. Und das müsste ja eigentlich dazu führen, weil wir ja wissen, man kann ja die Grunderkrankung durchaus behandeln, dass man da eben weitergeht, dass man die Diagnostik betreibt und dass man die Therapie betreibt. Und das, muss ich sagen, das ist sehr unterschiedlich. Also wenn man so einen reinen Versorgungsansatz hat, ist das tendenziell eher so, dass man dann aufhört mit der operativen Versorgung und überlässt das eben anderen, was wiederum sehr vage, sag ich mal, definiert ist, sich um die Grunderkrankung zu kümmern. Aber es ist meiner Meinung nach, sag ich mal, hat der Unfallchirurg da eine ganz besondere Aufgabe, weil es gibt, glaube ich, wenige, die so allein durch das haptische Erlebnis, ja, in der OP so nah an die Verdachtsdiagnose Osteoporose kommen, ja. Und deshalb denke ich, ist es eigentlich im Moment noch viel zu, sag ich mal, unterentwickelt, das Thema dann als Unfallchirurg weiter anzugehen. Also, das heißt, es sind natürlich schon gewisse Veränderungen, die man so in den letzten Jahren sieht. Und ich finde es auch sehr positiv, dass mehr und mehr Bewusstsein entsteht, auch für das Thema Osteoporose. Aber dass wir noch von flächendeckenden Struktur sprechen können, die Grunderkrankung zu behandeln, das ist nun wahrlich nicht der Fall.
Also ich glaube, also das kann ich teilen mit dir. Also dieses tägliche, ich sage auch unseren Kollegen immer aus der Endokrinologie, aus der Rheumatologie, aus der Gynäkologie, wir sind die Einzigen, die wirklich diesen Knochen, der so fragil ist, jeden Tag auch in der Hand haben. Wir können das beurteilen. Und alles, was beurteilt wird, natürlich über alle möglichen Dinge, ist natürlich wichtig, weil wir sozusagen Case-Finding, also welcher Patient gehört, therapiert. Aber wir haben es als Orthopäden, Unfallchirurgen tatsächlich wortwörtlich in den Händen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Jetzt bist du natürlich auch so ein bisschen gebiased. Ja, ist das vielleicht auch ein bisschen eine gefühlte Wahrheit? Du beschäftigst dich damit, du baust eine Struktur in München auf für das Thema Alterstraumatologie, nicht nur Alterstraumatologie-Zentrum, sondern eben auch ein Fracture Liaison Service, also eine strukturierte Weiterversorgung. Du redest mit vielen Leuten. Ist das, ich sitze jetzt am anderen Ende irgendwo, mitten in der Provinz, und ich habe schon Schwierigkeiten, meine ureigensten Assistenten so zu motivieren, dass die sozusagen mehr machen, als nur operieren wollen. Ich habe sie jetzt mittlerweile soweit, aber das ist ein zäher Einsatz gewesen. Du siehst es sehr positiv, auch aus einer Großstadt natürlich heraus. Glaubst du, dass wir das wirklich so ausrollen können?
Also ich glaube, Verständnis? Ja, ich glaube, unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist das wirklich schwierig. Ja, ich kann da gleich nochmal drauf eingehen. Wir haben ja im Grunde genommen gerade so eine Testsituation mit unserem Innovationsfonds-Projekt FLS, ja, Care. Und dieses Projekt zeigt schon sehr deutlich die Schwierigkeiten, muss man ganz klar sagen, in den unterschiedlichen Regionen. Ja, die Leute haben eigentlich genug zu tun, sind ausgelastet, und es ist ja nicht so, dass die Kollegen sich langweilen und deshalb jetzt Osteoporose-Diagnostik machen, sondern es ist in der Tat manchmal tatsächlich einfach keine Zeit mehr, sich um dieses Thema zu kümmern. Und das ist meiner Meinung nach natürlich bedauerlich und sollte meiner Meinung nach in Zukunft auch irgendwie versucht werden, in Strukturen zu adressieren. Weil natürlich gibt es schon heute, das weißt du ja, Rahmenbedingungen, die eigentlich das lösen sollten, nämlich das sogenannte strukturierte Entlassmanagement. Das ist eine gesetzliche Vorgabe vom GBA. Da ist ganz klar vorgegeben, dass dann eine Überleitung zu erfolgen hat, ja, in den niedergelassenen Bereich, soweit einverstanden von den Patienten. Und da sollten eben auch solche Sachen eigentlich mit drinstehen. Wir kriegen es trotzdem nicht hin. Die gelebte Realität ist eine andere. Deshalb glaube ich, dass das, sag ich mal, und das haben wir in den letzten Jahrzehnten ja auch fast erlebt, ja, sich das nicht entwickeln werden, solange da nicht grundsätzliche Paradigmenwechsel oder Strukturänderungen stattfinden werden in den Krankenhäusern.
Also wir spielen diese Karte Entlassmanagement hier. Es war mühsam, auch von Seiten meines Trägers, hier mit einzusteigen. Wir spielen diese Karte. Ich verfolge das im Moment auch ein bisschen. Sozusagen, wir machen ein bisschen Follow-up von diesen Patienten, die wir entsprechend so führen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ein paar Instrumente, wie du auch gesagt hast, haben wir zur Verfügung. Lass mich noch mal auf die Realität oder vielleicht die Wunschsituation eingehen. Patientin, meistens oder viele sind ja Patientinnen, obwohl wir auch viele Patienten haben. Ich sage einmal, der Klassiker ist die Schenkelhalsfraktur. Ja, vor 15 Jahren bereits schon einmal eine Radiusfraktur gehabt. Wie ist das bei dir strukturiert in der Klinik? Wie gehst du nicht, aber deine Mitarbeiter damit um? Und welche Struktur hast du denen vorgegeben, dass diese Patienten nicht durch das Raster fallen?
Ja, also zum einen gibt es die Möglichkeit, jetzt erstmal, um nochmal anzuknüpfen an dieses, sagen wir, diese operative Erfahrung des quasi in den Händen halten des schlechten Knochens während der Operation, haben wir die Möglichkeit geschaffen, einfach digital dann am Ende zu dokumentieren, Verdacht auf Osteoporose in der OP-Dokumentation. Das triggert schon mal eine, sag ich mal, Diagnostik-Schleife. Das ist jetzt, kann man in der Universitätsklinik machen, ist jetzt auch vielleicht nicht für jedes Haus geeignet, weil vielleicht auch nicht jede Unfallchirurgie den Zugriff so problemlos hat auf zum Beispiel Knochendichtemessung oder Labore. Aber das wäre so der erste Schritt, was wir machen. Dann haben wir schon vor ein paar Jahren angefangen mit einem sogenannten FLS-Service, also Fracture Liaison Service, wo wir eine Nurse quasi Add-on bereitgestellt hat, die nach gewissen Indikatorfrakturen guckt. Diese, sag ich mal, typischen Osteoporose-assoziierten Frakturen im stationären Bereich. Und das sind eben vor allem eben auch hüftgelenksnahe Frakturen, aber auch distale Radiusfrakturen. Und es wird dann eben gescreent, ob diese Patienten im stationären Bereich sind. Und dann wird dann eben dahin gegangen und dann wird versucht, mit diesen Patienten, wir haben so ein Netzwerk in München gegründet, Termine auszumachen, die Diagnostik zu beginnen. Das ist dann bei jedem Patienten immer sehr individuell, aber auf jeden Fall zum Bewusstsein zu schaffen. Und es geht dann so weit, dass dann letztendlich im Arztbrief gewisse Blöcke erscheinen. Manche Patienten wie Handgelenksfrakturen, die sind ja nur sehr kurz da. Da kriegt man diese ganze Diagnostik gar nicht organisiert in der Klinik. Dann ist das eben ein Verdacht auf eine Osteoporose, wo man eine Empfehlung in einer weiteren Therapie macht. Ich glaube, wichtig ist da auch immer den Patienten eben einzubinden, zu informieren, zu sagen, hey, das ist eine richtige Erkrankung, die kann man auch behandeln und die ist ernst zu nehmen und die endet dann auch mit erhöhten Mortalität. Und da gibt's dann, kann man Flyer machen über, sagen wir, Patient Education quasi. Das ist schon mal der erste Schritt, den man macht. Viele Patienten bei uns, wir haben das mal untersucht, sind gerade mal sage und schreibe nur 11% der Patienten, die mit einer Fraktur bei uns reinkommen, haben überhaupt gewusst, dass sie eine Osteoporose haben, beziehungsweise eine Therapie erhalten. Und das heißt, da sieht man ja schon, also wir sind ja schon eigentlich in der Tertiärprophylaxe. Ja, wir haben ja verpasst die Sekundärprophylaxe, ja, und wir die Primärprophylaxe wollen wir gar nicht drüber reden. Also deshalb, wir sind schon am Ende der Fresskette. Ideal wäre natürlich, wenn das schon viel früher geschehen würde. Aber wir reden ja heute hier über die Unfallchirurgie. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, quasi mit der Fraktur, dann wäre eben die große Chance, indem man Strukturen im eigenen Haus aufbaut, die kosten halt Geld, weil es Personal kostet, aufbaut, um diese Grunderkrankung zu diagnostizieren und zu therapieren. Das ist natürlich jetzt hier, ich habe das auch schon häufiger gehört, ja gut, das ist Universitätsmedizin, wo man andere Möglichkeiten hat. Weiß ich nicht, ob das immer so gesehen werden muss. Ich kann mir schon vorstellen, dass in kleineren Häusern das möglicherweise schwierig ist, das Personal zu finden und bereitzustellen. Den Eindruck habe ich auch manchmal jetzt bei uns im Innovationsfonds, obwohl es da finanziert wird, diese, sag ich mal, Struktur aufzubauen und da hinterher zu sein, das kostet Energie. Da muss man sich drum kümmern. Und manchmal ist auch so sogar der Patient nicht mal davon überzeugt, dass er eine Grunderkrankung hat. Das ist vielfältig, das Problem.
Ja, von deinen Äußerungen, und da sind wir uns ja beide einig, wir sehen, versorgen diese Frakturen. Es muss eine Nachbehandlung geschehen. Wenn wir es nicht initiieren, und das entnehme ich auch unter anderem deinen Äußerungen, wer soll es denn dann auch noch machen? Also ich glaube, dass wir eine große Aufgabe haben in der Orthopädie und Unfallchirurgie, genau das zu initiieren. Das mag ein bisschen leichter sein in einem Setting wie bei dir, aber ich glaube, wir sind alle angehalten, uns hier entsprechend vorzubereiten, weil die Zukunft wird gar nicht anders sein. Meine Frage, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht auch für Kollegen, die sich das anhören, wie siehst du denn draußen die Netzwerkbildung? Also hast du es geschafft, in München wahrscheinlich schon, da ist man sehr aufgeklärt, das weiß ich schon lange zum Thema Osteoporose, hast du es geschafft, auch ein gutes Netzwerk von niedergelassenen Kollegen zu schaffen, mal außerhalb deiner Ambulanz, deiner Hochschulambulanz, dass die Patienten tatsächlich auch in diesem Netzwerk weich fallen können?
Das Problem ist tatsächlich vielschichtig. Auch das haben wir jetzt, so, sag ich mal, in verschiedenen Standorten jetzt in Bayern bei unserem Innovationsfondsprojekt gesehen. Was das Thema Netzwerkbildung angeht, ist komplex. Und, sag mal, der Graben kann durchaus groß sein und auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es durchaus wichtige und zuverlässige Zuweiser, die man nicht verprellen will. Und da kommt man schnell in so einen Interessenskonflikt vermeintlich. Und das haben wir auch immer wieder in der Diskussion festgestellt dann mit unseren Projektpartnern vom Innovationsfonds, dass sie Angst haben durch, sag ich mal, solche Umleitung, Anführungszeichen, zumindest für die Therapie der Osteoporose zu einem Spezialisten, zu einem Osteologen, DVO beispielsweise, dass man da möglicherweise dem zuweisenden, guten Zuweiser, Hausarzt, sagen wir mal, verprellt und vor die Stirn stößt und der dann möglicherweise eben sich dann in Zukunft anders verhält als Zuweiser. Und man ist da ein bisschen, sag ich mal, zurückhaltend, weil man greift ja in gewisser Weise auch ein bisschen in den natürlichen Patientenstrom ein, ja. Und das macht's, sag ich mal, schwieriger, Netzwerke zu bilden mit den Experten, die man üblicherweise für die Behandlung der Osteoporose am liebsten hätte, ja, also nämlich Spezialisten, die sich damit auskennen und die eben entsprechend den DVO-Leitlinien Patienten behandeln würden. Und da ist ein gewisser Interessenskonflikt da oder das wirkt der Bildung von Netzwerken entgegen, muss man sagen.
Ja. Okay, aber vielleicht auch nochmal eine positive Rückmeldung. Gibt es auch Kollegen, die sagen, Mensch, das finde ich eigentlich gut, darauf habe ich eigentlich gewartet, tut mir den Gefallen, schreibt das und das in die Briefe hinein, damit habe ich dann nachher keine Probleme mehr oder so?
Absolut, absolut. Also es gibt Kollegen, die sagen, hey, super, das hat's schon lange gebraucht, ja, und das wollen wir machen. Auch das haben wir auch nicht nur in München, sondern auch in anderen Standorten. Wir haben auch kleine Standorte dabei, die eher ländlichen Charakter haben, wo sie gesagt haben, ja, das ist doch mal super, dass da eine gewisse Struktur geschaffen wird und dass auch die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, weil nämlich solche, jetzt zumindest bei uns ist es so, dass wir tatsächlich auch eine digitale Plattform haben, wo wir die Patienten für Informationen auch weiterreichen können, direkt weiterreichen können, was natürlich sehr hilfreich ist. Wir werden das ja in Zukunft ja auch in Deutschland kriegen mit der elektronischen Patientenakte, wird das ja auch alles viel leichter werden. Das heißt, alles, was man bisher gemacht hat, muss nicht redundant im ambulanten Bereich nochmal gemacht werden. Das sind ja immer diese kleinen Details, die dann das so schwierig machen, den Patienten letztendlich der adäquaten Therapie zuzufügen. Ja, hat er denn dieses Kalzium? Wissen wir denn, wie schaut es mit seinem Vitamin D aus? Und das dann, wenn es nicht vorliegt, dann fängt man wieder von vorne an, zum Beispiel. Ja, und da werden natürlich solche Strukturen, die wir jetzt gerade testen in diesem Innovationsfondsprojekt und was letztendlich dann mit der Einführung der digitalen Patientenakte auch leichter werden sollte, dann einfacher. Man kann ja mit Entlassmanagement zum Beispiel, wie ihr das betreibt, dann die ganzen Informationen schon in die digitale Patientenakte legen, die relevant sind für eine weitere Diagnostik und Therapie der Osteoporose. Und dann, sag ich mal, ist die Hürde nicht so groß, den nächsten Schritt zu gehen, ja, als dass man dann erstmal eine Laboruntersuchung macht und man sieht den dann zur nächsten Röntgenkontrolle beispielsweise. Das sind dann natürlich immer so kleine Schritte, die das kann verhindern, dass es am Ende erfolgreich wird.
Ja. Lieber Wolfgang, erstmal vielen Dank dafür. Ich glaube, wir haben ein breites Spektrum gerade abgearbeitet, warum Unfallchirurgen und gerade auch die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie aktiv im Dachverband Osteologie ist. Sicherlich das Thema Knochen, Knochenbruchheilung, Knochenerkrankungen spielt eine große Rolle hier, aber insbesondere natürlich das Thema die Volkskrankheit Osteoporose. Und gerade du bist ja nun einer der engagiertesten sozusagen Kollegen auf dem Gebiet, Strukturen zu schaffen, dass gerade nach der Fraktur eben die Versorgung besser wird. Ich danke dir recht herzlich für dieses kurze Interview. Ich hoffe, irgendwann bekommen wir noch mal ein paar Fragen dazu. Liebe Grüße nach München und ich denke, wir sehen uns sowieso bald wieder. Danke.
Ja, herzlichen Dank, Andreas. Hat es wirklich Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir die Möglichkeit hier haben, mal auch die Probleme anzusprechen und auch Lösungen zu diskutieren aus Seiten der Unfallchirurgie. Und ich wünsche noch viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast DVO Select. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Der DVO Select Podcast ist eine Produktion der OSTAG Osteologie Akademie. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung zu unserem Podcast oder Themenwünsche an info@ostag.de.